Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Heute soll es um Themen gehen aus der Reformationszeit, um die besondere Situation in Zwickau und den Grund, warum Luther da selbst persönlich nach Zwickau gekommen ist in diesem Jahr und kurz nach seiner Rückkehr von der Wartburg. Was die Zwickauer Propheten wollten und was daraus geworden ist. Zunächst etwas zur Stadt Zwickau im Vorfeld der Reformation. Zwickau war am Anfang des 16. Jahrhunderts die größte Stadt im Kurfürstentum Sachsen mit 7000 Einwohnern. Dann kann man sagen, aber Leipzig ist doch sicher auch größer gewesen. Das ist richtig. Aber es gab damals ja zwei Herzogtümer Sachsen. Das eine mit der Hauptstadt Dresden, Meißen. Dazu gehörten die große Stadt Leipzig beispielsweise und Freiberg. Das waren die zwei größten Städte damals in Sachsen mit mehr als 10.000 Einwohnern. Und im Kurfürstentum Sachsen, da waren nicht so viele große Städte. Da lag Wittenberg, aber da gehörte eben auch Zwickau dazu und war die größte von diesen Städten. Reich geworden ist die Stadt Zwickau, sie war damals eine durchaus reiche Stadt, durch das florierende Tuchmachergewerbe. Tuchmachergewerbe, Textilhandel. Es wurden Tücher gewebt und zum Teil bis in die europäischen Städte, bis nach Brüssel, Antwerpen und so weiter, nach Breslau ausgeliefert und exportiert. Und dann kam noch dazu der Silberbergbau im Erzgebirge, der seit der Mitte des 15. Jahrhunderts auf Hochtouren lief und Zwickau als Versorgungsbasis für die Bergbaustädte reich gemacht hat. Schneeberg war eine von diesen neu gegründeten Bergbaustätten, die ihr Material nach Zwickau lieferten. In Zwickau war die sogenannte Münze, wo man das Silber dann, wenn es eingeschmolzen und ausgeschmolzen war, zu Münzen geprägt hat. Der Kurfürst Friedrich der Weise, der damals im Kurfürstentum Sachsen regierte, nannte Zwickau einmal eine Perle in meinen Landen. Eine Perle in meinen Landen, also in seinem sächsischen Kurfürstentum. Der Reichtum der einen in der Stadt ließ den Abstand zu den Armen größer werden. Soziale Spannungen waren an der Tagesordnung. Streitigkeiten der Bürgerschaft mit dem Rat der Stadt hatten eine lange Tradition. Die Bürgerschaft war vom Bildungsideal des deutschen Humanismus beeinflusst. Ein Teil der Ratsherren waren studierte Leute. Es gab gebildete Stadtschreiber. Wir werden es noch sehen. Beliebt war die vom Zwickauer Rat finanzierte Lateinschule, die sogenannte Ratsschule. Deshalb gibt es eine Ratsschulbibliothek bis heute, die auf hohem Niveau gearbeitet hat. Man nannte sie damals die Zwickauer Schleifmühle. Die Zwickauer Schleifmühle, wo die Schüler geschliffen wurden. Und es gab nicht wenige, die sagten, das war universitäres Niveau, was da getrieben wurde. Ihr Gebäude, das Gebäude dieser Lateinschule, lag dem Domgebäude, also der Marienkirche, gegenüber am Domhof, da wo die heutige Kunsthalle steht. Das ist aber eben nicht mehr das Gebäude, das originale Gebäude von damals. Moment. Ja, hier sieht man das. Das ist diese Lateinschule, die auf dem Bild zu sehen ist, gegenüber dem Dom, da wo die Kunsthalle heute steht. Die Schule bereitete die Bürgersöhne auf das Universitätsstudium vor. Luthers Ablassthesen von 1517 wurden auch in Zwickau begeistert aufgenommen und weiter verbreitet. Man teilte die Kritik am Geldgeschäft des Ablasses und am Reichtum der Kirche und vor allen Dingen der Bettelorden. Gelegentlich kam es sogar zu Übergriffen, etwa auf den Wirtschaftshof des Grünhainer Zisterzienserklosters oder auf das Franziskanerkloster am Kornmarkt. Hier haben wir diese beiden Gebäude mal zu sehen. Auf der linken Seite ist der sogenannte die Grünhainer Kapelle, die bis heute steht. Das ist der Rest dieses Grünhainer Wirtschaftshofes. Das Grünhainer Kloster war oben im Erzgebirge in der Nähe von Annaberg und hatte hier eine Wirtschaftsniederlassung. Und dazu gehörte dieses Gebäude, was heute als Gaststätte noch genutzt wird und so einen schönen Saal hat. Das Franziskanerkloster steht leider nicht mehr. Da steht an dieser Stelle jetzt das Hauptgebäude der Westsächsischen Hochschule am Dr. Friedrichsring an der Innenseite Richtung Kornmarkt. Dort hat dieses Franziskanergebäude gelegen, an der Westseite des Kornmarkts. Es wurde nach seiner Schließung 1526 bald abgerissen, dieses Gebäude. Heute steht an dieser Stelle, wie gesagt, diese Westsächsische Hochschule, das Verwaltungsgebäude der Hochschule. In den 90er Jahren wurden an dieser Stelle gründliche Ausgrabungen durchgeführt, wo man also die Grundrisse des Franziskanerklosters freigelegt hat. Darüber gibt es einen ausführlichen Dokumentationsband über diese Ausgrabung von 1998, den man sich in der Ratsschulbibliothek zum Beispiel gerne anschauen kann. Interessante Dinge. Von 1517 bis 20 leitete der spätere Stadtschreiber Stefan Roth die Lateinschule. Er hatte in Leipzig studiert und dort den Humanismus kennen und schätzen gelernt. Der Humanismus ist ja diese aus der Renaissance kommende deutsche Bewegung, da nannte man das in Deutschland Humanismus, die Wiedergeburt der Antike. Man wollte zurück zu den Quellen, man wollte studieren, was die alten Griechen, die alten Lateiner geschrieben haben, möglichst in den originalen Sprachen. Deshalb musste man Latein und auch Griechisch lernen. Roth holte deshalb Georgius Agricola als Lehrer nach Zwickau, der dann später zum Begründer der wissenschaftlichen Mineralogie wurde. 1519 gründete Agricola zusätzlich eine griechische Schule, die allerdings ein Jahr später mit der Lateinschule zusammengelegt wurde, als Roth zum Weiterstudium nach Wittenberg ging und Agricola Rektor für beide Schulen wurde. Zu den reformatorischen Anfängen in Zwickau. Seit 1517 wurde in Zwickau, wie man sagte, reformatorisch gepredigt. Das heißt, es wurde Kritik an der katholischen Kirche und ihrem Verfall geübt. Zu nennen ist hier besonders ein Prediger, Johann Silvius Egranus. Johann Wildenauer hieß er eigentlich, stammte aus Eger, deshalb Egranus, hat bis 1535 gelebt, von 1480 etwa. Er war ein Humanist, ein studierter Mann, der in Leipzig seinen Magister gemacht hatte, 1507, und seit 1515 als Prediger an der St. Marienkirche in Zwickau tätig war. Diese St. Marienkirche ist der heutige Dom. Der heutige Dom, der nie Bischofskirche gewesen ist und deshalb eigentlich nicht Dom heißen durfte. Egranus legte sich mit den Zwickauer Franziskanern an. Er kritisierte deren heiligen Kult, beispielsweise die Legenden um St. Anna, die angebliche Mutter von Maria, die Schutzheilige der Bergleute war. Und er kritisierte auch die Ablässe. Im April 1518 greift Egranus in einer Schrift Apologetica Responsio den Leipziger Theologieprofessor Dungersheim an, den man in Zwickau gut kannte, weil er 1501 bis 1504 als Prediger in Zwickau tätig war. Egranus wird dann zu Luthers Anhängern gerechnet und deshalb taucht sein Name auf der Bannandrohungsbulle gegen Luther vom Juni 1520 auf. Da werden Anhänger von ihm namentlich genannt und da steht auch dieser Egranus mit dabei. Später war er dann Pfarrer im erzgebirgischen Jachimstal. Egranus bemühte sich, als er das hörte, dass er auf der Bannandrohungsbulle stand, sofort darum, dass sein Name aus dieser Liste der Lutheranhänger wieder entfernt wurde. Er ist dann auch in der eigentlichen Bannbulle gegen Luther vom Januar 1521 nicht mehr enthalten. Dieses Zurückweichen stieß bei reformatorischen Hardlinern auf wenig Verständnis. Thomas Münzer beispielsweise warf ihm deshalb Leidensscheu vor. Der Rektor der Lateinschule war zu dieser Zeit, wie gesagt, Stefan Roth. 1520 ging er zum Studium nach Wittenberg, um noch weitere Studien zu betreiben bis 1527. Dort freundete er sich mit Luther an, indem er dessen Predigten mitschrieb, also aufschrieb. Luther hat ja keine schriftlichen Manuskripte hinterlassen, sondern frei gepredigt. Ja, die wurden dann aufgeschrieben und er bereitete sie dann für den Druck vor. Roth versorgte auch die interessierten Bürger in Zwickau mit Luther-Predigten, die er abgeschrieben hatte. Im Oktober 1520 erschien Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Luther widmete diese Schrift in ihrer deutschen Vorrede dem damaligen Zwickauer Bürgermeister Hermann Mühlpfort. Da heißt es in dieser Widmung, das ist das Titelblatt, Freiheit eines Christenmenschen, und unten ist die Widmungszeile abgedruckt, dem Fürsichtigen und, dem Fürsichtigen und Weisen Herrn Hieronymus Mühlpfort, Stadtvogt in Zwickau, meinem besonderen günstigen Freund und Patron entbiete ich, genannt Dr. Martinus Luther Augustiner, meinen willigen Dienst und alles Gute. Mit Mühe kann man es lesen, ne? Meinem fürsichtigen und weisen Freund, Herrn Hieronymus Mühlpfort, er hieß eigentlich Hermann Mühlpfort. Und daran merkt man, dass er ihn persönlich noch nicht gekannt hat, sondern offenbar nur vom Hörensagen kannte. Aber immerhin hatte er gehört, dass Mühlpfort sich hier in Zwickau für die Reformation Durchführung einsetzte, und deshalb widmete er ihm diese sehr bekannte Schrift. In dieser wichtigen Schrift erklärt Luther das, was christliche Freiheit ist. Sie wird dem Glaubenden durch das stellvertretende Opfer Christi geschenkt und soll sich im freiwilligen Dienst für Gott und für unsere Mitmenschen auswirken. So geht es um das Evangelium. Es geht um das Evangelium und die Bedeutung des Gesetzes im Leben der an Christus Gläubigen. Dies zeigt schon die berühmte Doppelthese am Anfang dieser Schrift: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan, und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Im Mai 1520 kam dann Thomas Müntzer als Prediger Vertretung nach Zwickau. Igranus hatte um ein halbes Jahr Bildungsurlaub gebeten. Er reiste nach Italien und auch zu Erasmus nach Basel, den er sehr verehrte. Müntzer kommt als sogenannter Lutheraner nach Zwickau. Er war kurz zuvor in Jüterbock gewesen, und dort hatte man ihn einen Lutheraner genannt, einen Lutheranus. Er ist, glaube ich, der Erste, der überhaupt mit dieser Bezeichnung versehen worden ist. Wahrscheinlich kommt Müntzer auf Empfehlung Luthers hierher, jedenfalls angeworben durch Egranus, der für eine Vertretung sorgen musste in der Urlaubszeit. Müntzer hatte sich schon in Jüterbock mit den Franziskanern angelegt und war durch sie von dort vertrieben worden. Müntzer predigt nun von Mai bis September 1520 in der St. Marienkirche, also im Dom. Er wettert von der Kanzel gegen die Bettelmönche, die Franziskaner beispielsweise, die ihren Lebensunterhalt durch Betteln verdienten, und gegen ihre Ausbeutung der Bevölkerung, zum Beispiel durch die Ablässe. Überliefert ist ein Zitat aus einer seiner Predigten. Da sagt er: Die Mönche haben so große Mäuler, dass man davon wohl ein Pfund abschneiden könnte, und sie behielten Mauls genug. Sie behielten Mauls genug, es wäre immer noch genug da. Mit solchen Sätzen fand er natürlich Anklang bei der kritisch eingestellten Zwickauer Bürgerschaft. Das ist die Ablasskritik, die damals üblich war. Hier wird der Ablass verkauft, und auf der anderen Seite drüben sieht man, das ist eine Schrift gegen den Ablass. Sehr schön zu lesen, was man damals für eine tolle Orthographie hatte. Ohne Ablass von Rom steht in der ersten Zeile, ja. Ohne Ablass von Rom kann man wohl selig werden. Also auch ohne Ablass kann man selig werden. Als Igranus nach einem halben Jahr zurückkehrt von seinem Bildungsurlaub, bietet der Stadtrat Müntzer eine Predigerstelle an der St. Katharinenkirche an, der zweitgrößten Stadtkirche. Bis dahin scheint er sich also noch nicht mit dem Stadtrat überworfen zu haben. Dies geschieht aber in den folgenden Monaten, bis er schließlich am 16. April 1521 durch den Stadtrat entlassen wird. Noch in der gleichen Nacht verlässt Müntzer die Stadt fluchtartig und begibt sich nach Böhmen, nach Tschechien. Seine letzte Gehaltsquittung unterschreibt er in Zwickau. Das liegt im Stadtarchiv. Diese Quittung in der Mitte, dieser eingerückte Satz, heißt: Thomas Müntzer qui veritate militat in mundo. Thomas Müntzer, der für die Wahrheit in der Welt kämpft. Lange Zeit ist dieser Spruch im Zwickauer Rathaus im Foyer an der Wand zu lesen gewesen, dorthin projiziert worden. Ich weiß nicht, jetzt in letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr dort gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt an einer anderen Stelle angebracht worden ist. Der berühmteste Satz Münzers hier aus Zwickau. Die kommunistischen Historiker in der DDR-Zeit haben behauptet, das sei eine revolutionäre These von ihm, der für die Wahrheit kämpft, für den Klassenkampf, ja, selbstverständlich. Es ist ein kleiner Irrtum, das haben manche Historiker dann selber herausgefunden. Das ist ein Zitat aus der Bibel, aus der lateinischen Vulgata, Johannes 18, Vers 37. Ich bin dazu gekommen, geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Da stammt dieser Satz draus. Auch Egranus wird wenige Tage nach Münzer entlassen in Zwickau. Er hatte sich beim Rat wegen seiner ständigen Gehaltsforderungen und seinen Urlaubswünschen unbeliebt gemacht. Mit Egranus hatte sich Münzer wochenlang eine polemische Fehde geliefert. Gegenseitige Spottgedichte und Plakate wurden an den Kirchentüren angeschlagen. Für Münzer war Egranus der typische Vertreter der Wittenberger Reformation. Wissenschaftlich hochgebildet, aber übervorsichtig und träge. Dazu auf den eigenen Vorteil bedacht. Münzer dagegen forderte vollen Einsatz, schnelle, radikale Reformen. Er fühlte sich von der Bedachtsamkeit der Wittenberger ausgebremst. An Melanchthon schrieb Münzer am 27. März 1521, also nicht lange vor seiner Entlassung: Lieben Brüder, lasst euer Mehren, es ist Zeit. Das muss man vielleicht für unsere ausländischen Zuhörer erklären. Das Mehren, lasst euer Mehren, heißt auf Sächsisch, lasst das Zögern, lasst die Langsamkeit, seid nicht so langsam. Macht endlich Tempo, es ist Zeit. Was bei Münzer auffällt, ist seine Radikalisierung, die am Ende seines Zwickauer Aufenthaltes beginnt. Sie führt ihn über Prag nach Altstädt in Thüringen und schließlich in den Thüringer Bauernaufstand und hat ihm dann den Kopf gekostet, weil er hingerichtet worden ist als Aufständiger und Anführer des Aufstands 1525. Aber wir bleiben in Zwickau. Das Bild ist vielleicht noch ganz interessant von Münzer. Weiß jemand, wo das herstammt? Die Älteren von uns sollten es wissen. Das ist der DDR-Geldschein für 5 Mark der DDR gewesen. Da war Thomas Münzer drauf abgebildet. Das war der billigste Schein. Ja. Wir bleiben in Zwickau und kommen zu dem Kreis um Niklas Storch und zu den sogenannten Zwickauer Propheten. Schaut man sich Münzers Werdegang genauer an, dann fällt auf, dass in der Zwickauer Zeit, die ja praktisch nur ein knappes Jahr umfasst, eine Wandlung bei ihm stattgefunden hat. Diese scheint 2 Ursachen gehabt zu haben. Zum einen war da die Auseinandersetzung mit Pfarrer Egranus. Davon haben wir schon gehört. Münzer hielt diesen für einen Freund Luthers und einen authentischen Vertreter der Wittenberger Reformation. Wie wir gesehen haben, war er das keineswegs. Egranus war Humanist und er war Erasmus-Fan. Er übte zwar Kritik an den Missständen der Kirche, zum Beispiel am Ablass, aber theologisch gesehen war er kein Lutheraner. Das zeigte sich dann später, als Luther gegen Erasmus schrieb. Da war Egranus natürlich auf der Seite von Erasmus. Der zweite Grund für die Wandlung Münzers dürfte sein Umgang mit den Zwickauer Erfahrungen gewesen sein, die er hier machte. Er lernte in Zwickau einen Kreis von aktiven Laienchristen kennen. Der Kopf dieses Kreises war der Tuchmachergeselle Niklas Storch. Wir haben leider von diesen Zwickauer Propheten keine Bilder. Kein Lukas Granach hat sie gemalt. Diese Laien trafen sich außerhalb der üblichen Sonntags- und Wochengottesdienste in einem besonderen Kreis. Wir würden heute sagen, in einem Hauskreis. Und sie tauschten sich da über Fragen des christlichen Glaubens aus. Sie lasen dabei die Bibel, und zwar in Deutsch. Nun könnte ein pfiffiger Kopf darauf kommen und sagen, aber ich denke, Luther hat das Neue Testament erst von der Wartburg mitgebracht, das war danach. wieso können die 1521 schon eine deutsche Bibel lesen? Es gab vor Luther bereits deutsche Bibeln, nämlich mehr als 10 verschiedene Ausgaben in ganz Deutschland. In Süddeutschland war eine sehr weit verbreitet. Die hatten eine deutsche Bibel, die sie gelesen haben. Man sagte Storch, genauso wie Münzer nach, dass er eine beträchtliche Bibelkenntnis gehabt hat, also eine ganze Menge Bibelzitate kannte. Dieses freie Bibellesen, das heißt ohne die Hilfe von Theologen, war damals in der katholischen Kirche ausgesprochen verpönt. Ja, regelrecht davor wurde gewarnt. In Storchs Kreis, man hat ihn später die Leute die Storchianer genannt, führte das an manchen Stellen zu theologischen Kurzschlüssen. 2, 3 Beispiele will ich nennen. Man stellte beispielsweise fest, dass im Neuen Testament scheinbar nur die Taufe von Erwachsenen geschildert wird. Und man zog daraus den falschen Schluss, dass die Taufe von Kindern abgelehnt werden müsse und beziehungsweise ungültig sei. Deshalb müsse man sich wieder taufen lassen. Dabei wurde übersehen, dass im Neuen Testament öfters Personen mit ihrem ganzen Haus getauft werden. Der Kerkermeister Lydia in Apostelgeschichte 16. Da sind offenbar auch Kinder, also Familien, mit eingeschlossen. Und im Missionsbefehl sagt Jesus ausdrücklich, Matthäus 28, dass alle Völker getauft werden sollen. Ein Volk ohne Kinder ist eigentlich kein Volk. Das alles spricht dafür, dass da durchaus Kinder mit gemeint sind. Ein zweites Problem war der Umgang mit den Offenbarungen Gottes im Wort. Wenn Gott direkt zu den biblischen Propheten und Aposteln gesprochen hat, dann kann er das natürlich auch heute tun. Aber wenn jemand, wie etwa Niklas Storch es tat, von sich behauptet, Gott habe ihm bestimmte Dinge selbst direkt offenbart, dann ist Vorsicht geboten. Auch der Teufel kann fromme Reden führen, ja, er kann sogar mit Bibelsprüchen argumentieren, wie wir bei der Versuchung Jesu sehen. Wenn man wissen möchte, ob die entsprechende Aussage wirklich von Gott stammt, dann muss man sie anhand der Bibel prüfen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, sucht in der Schrift, denn sie ist, die von mir zeugt. Und am Anfang des Hebräerbriefes heißt es, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, hat er am letzten, zuletzt, geredet durch den Sohn, durch Christus. Als Luther dann bei seinen Gesprächen in Wittenberg den Zwickauer Propheten vorhielt, dass sie mit ihren Prophezeiungen über das in der Schrift Gesagte hinausging, beziehungsweise manches nicht richtig verstanden hatten, etwa die Kindertaufe, da wurden Storch und seine Freunde ziemlich unwillig, wie er dann in einem Zitat, was wir noch später hören werden, sagt. Das wollten sie nicht hören. Bei den Prophetien, die diese Zwickauer hatten, ging es offenbar um die Ankündigung, dass der Herr Christus demnächst sein Reich in dieser Welt aufrichten würde. Also so eine Art tausendjähriges Reich. Deshalb müssten jetzt schnell alle Menschen bekehrt werden, weil der Herr Christus dann auf der Erde wiederkommt. Notfalls sollte die Bekehrung auch mit Gewalt geschehen, so wie es Münzer ja dann auch im Bauernkrieg zum Beispiel vertreten hat. Wir kommen noch einmal zu Münzer. Münzer geht von hier aus nach Böhmen, hatten wir gesagt. Die bei den Storchianern verbreiteten Gedanken waren damals vor allem bei den böhmischen Taboriten verbreitet. So nannte man den radikalen Flügel der Hussitenbewegung nach dem Berg Tabor. So hatte man einen Berg da in Tschechien benannt. Die Zwickauer scheinen in Kontakt zum nahen Böhmen und zu den Taboriten gestanden zu haben. Es fällt jedenfalls auf, dass Münzer nach seinem Rauswurf hier in Zwickau ziemlich direkt über Elsterberg nach Prag gereist ist. Dort hat er am 23. Juni 1521 in der berühmten Bethlehemskapelle gepredigt, in der 100 Jahre zuvor Jan Hus seine Predigten gehalten hat. Dieses Datum ist belegt, da ist er dort gewesen. Münzer blieb nicht lange in Prag. Er veröffentlichte im November dort seinen Prager Anschlag, ein Manifest, seine früheste gedruckte Veröffentlichung. Dieses Manifest war ursprünglich in Latein verfasst, also für die Gelehrten und Priester bestimmt. Es existierten aber bald auch Übersetzungen ins Deutsche und Tschechische. Dieses Dokument ist deshalb für unser Thema so interessant, weil es unmittelbar nach seiner Zwickauer Phase Münzers theologische Ansichten zusammenfasst. Und man sehen kann, worum es ihm und offenbar auch den Zwickauern ging. In einer Zusammenfassung heißt es dazu, Münzer attackierte vor allem die Priesterschaft, welche seiner Ansicht nach die Aussagen der Bibel verfälschte. Er warf den Geistlichen vor, unreflektiert die Lehrmeinungen von Autoritäten, also Kirchenvätern zum Beispiel, wiederzugeben, anstatt sich selbst mit der Heiligen Schrift auseinanderzusetzen. Das führe zu einer willkürlichen Aneinanderreihung von Bibelzitaten, die in dieser Form kein Laie verstehen könne. Ohne ein tieferes Verständnis der Heiligen Schrift sei es auch unmöglich, die Ungläubigen davon zu überzeugen. Zudem predigten sie, diese Priester, eben nicht die Botschaft Gottes, sondern lediglich die Furcht vor Gott, um sich somit das christliche Volk zu unterwerfen. Der Amtskirche attestierte er, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, Seelsorge und Mission, vernachlässige. Die Ursache hierfür sei, dass die Priester nicht vom Volk gewählt würden. Er, Münzer, rufe daher alle Christen auf, die göttliche Wahrheit zu verteidigen. Er selbst erkläre sich bereit, für seine Auffassung Zeugnis abzulegen, wenn man ihn predigen ließe. Das war aber das Problem mit dem Predigen lassen. Münzer fand mit diesen Ideen in Böhmen nicht den erhofften Widerhall. Die Nachfolger der Hussiten, die späteren böhmischen Brüder, waren gerade dabei, ihren Frieden mit der römischen Kirche zu machen, die ihnen mit einigen Zugeständnissen entgegenkam. Münzer war da ein Störfaktor und man ließ ihn eben nicht mehr predigen. Er bekam Predigtverbot in Prag. Deshalb verließ er im November 1521 Prag und kehrte enttäuscht nach Sachsen und Thüringen zurück. Nächster Punkt, die Zwickauer Propheten in Wittenberg. Nach Münzers Entlassung Mitte April 1521 beruhigte sich die Situation in Zwickau leider nicht in dem erhofften Maße. Es zeigte sich, dass Münzer wohl als beschleunigender Katalysator bei der Radikalisierung der Laien mitgewirkt hatte. Aber die Ideen waren offenbar schon vorher da und blieben auch nach Münzers Weggang in Zwickau erhalten. Das sorgte für anhaltende Unruhe in der Stadt. Am 16. und 17. Oktober 1521 ließ der Stadtrat die führenden Storchanhänger verhören. Dabei stellte sich heraus, dass auch einzelne Ratsherren mit diesem Kreis sympathisierten. Im Ratsprotokoll werden namentlich zwei genannt, Nickel Part und Christoph Kuhn von den Ratsherren. Anschließend kam es zu einzelnen Verhaftungen. Daraufhin verließen die Wortführer Niklas Storch, Thomas Drechsel und Markus Stübner die Stadt. Sie reisten von Zwickau nach Wittenberg, wo sie am 27. Dezember 1521 eintrafen. Hier sorgten sie mit ihrem Sendungsbewusstsein für zusätzliche Unruhe. Die Wittenberger Bürger und Studenten waren beeindruckt, dass diese Zwickauer von sich behaupteten, Propheten zu sein und im unmittelbaren Gespräch mit Gott zu stehen. Ein Teil der Wittenberger Theologen schloss sich dem Drängen der Zwickauer an, endlich energische kirchliche Veränderungen vorzunehmen. Zu nennen sind Professor Karlstadt, von dem wir gerade gehört haben, der Priester Gabriel Zwilling und der Priester Martin Zellarius. Albrecht Beudel beschreibt die Situation recht treffend mit den Worten: Sie schritten vorbehaltlos zur Tat. So wurden an der Gottesdienstordnung der Messe erhebliche Veränderungen vorgenommen. Vor allem sollte nun ständig das Abendmahl unter beiderlei Gestalt gereicht werden. Das geschah, ohne auf die Masse der Gemeinde Rücksicht zu nehmen. Viele waren noch nicht bereit zu solchen Veränderungen. Außerdem begann man, Bildwerke aus den Kirchgebäuden zu holen und zu entfernen. So wurde Anfang Januar 1522 im Augustinerkloster, in dem ja Luther sonst wohnte, die Altäre und die heiligen Bilder abgebaut und schließlich auf dem Hof verbrannt. Es gab zwar in Wittenberg keinen tumultarischen Bildersturm, hatte ich schon gesagt, wie in anderen Städten, aber viele sahen diese Aktionen doch mit einigem Entsetzen. Vor allem aber sahen sich die engsten Mitarbeiter Luthers völlig mit diesen theologischen Fragen überfordert, sowohl Melanchthon als auch Amsdorf. Sie waren mit den Fragen überfordert, die Zwickauer mit nach Wittenberg brachten. Melanchthon forderte deshalb Luthers Rückkehr. Am 13. Januar sandte Luther ihm einen Brief, einen langen Brief, in dem er ihm theologische Argumente lieferte zu den wichtigsten Fragen. Zur Frage der unmittelbaren Prophetenberufung oder zur Berechtigung der Kindertaufe. Melanchthon sollte, schrieb Luther, die Zwickauer fragen, ob sie ihre göttliche Berufung beweisen könnten, weil es eben nicht genüge, sich unmittelbar von Gott berufen zu fühlen, denn Gott beruft durch Menschen ins öffentliche Predigtamt, wir hatten es schon gehört. Selbst bei seinem Sohn hat er es durch Wunderzeichen beglaubigt. Und ähnliches ist bei der Kindertaufe. Sie werden zur Taufe gebracht durch den Glauben der Paten und Eltern, aber sie bekommen dann eigenen Glauben geschenkt. Es ging dabei ganz offenbar um Grundsatzfragen der reformatorischen Theologie, nämlich um die Verbindlichkeit der Wortoffenbarung in der Heiligen Schrift. 15 Jahre später schrieb Luther dazu zusammenfassend in den schmalkaldischen Artikeln, seinem theologischen Testament, indem er Bezug nimmt auf diese Situation damals: In diesen Stücken, die das mündliche, das äußerliche Wort betreffen, ist fest darauf zu bestehen, dass Gott niemandem seinen Geist oder seine Gnade gibt, außer durch und mit dem vorangehenden Äußeren, dem aufgeschriebenen Wort, damit wir uns vor den Enthusiasten schützen, das heißt vor den Schwarmgeistern, die sich rühmen, ohne und vor, also außerhalb des Wortes Gottes, den Geist zu haben und dann danach die Heilige Schrift und das mündliche Wort nach ihrem Belieben richten, deuten und dehnen, wie es der Münzer getan hat und noch viele heutigen Tags tun, die zwischen dem Geist und den Buchstaben scharfe Richter sein wollen und nicht wissen, was sie sagen und behaupten. Das ist alles der alte Teufel oder die alte Schlange, der Adam und Eva auch schon zu Enthusiasten gemacht hat. Das heißt, sie vom äußeren Wort Gottes auf die Schwarmgeisterei und eigene Vorstellungen geführt hat. Und er tat es doch durch andere äußere Worte, ebenso wie auch unsere Enthusiasten das äußere Wort verachten, also das in der Bibel niedergeschriebene Wort, und doch selbst nicht schweigen, sondern die Welt voll plappern und schreiben, gerade so, als ob der Geist nicht durch die Heilige Schrift oder das mündliche Wort der Predigt, der Apostel, kommen könnte, aber wohl durch ihre Schriften und Worte kommen müsse. Warum unterlassen sie nicht auch ihre Predigt und ihre Schriften, bis der Geist selber in die Leute kommt, ohne ihre Schriften, wie sie rühmen, dass er in sie ohne Predigt der Heiligen Schrift gekommen sei. Soweit Luther in den schmalkaldischen Artikeln, seine Abrechnung mit diesen Schwärmern, Schwarmgeistern, wie er sie nennt, oder Enthusiasten. Als Luther Anfang März 1522 von der Wartburg nach Wittenberg zurückkehrt, hält er eine Woche lang seine berühmten Invokavit-Predigten. Er tadelt die überstürzten Veränderungen und mahnt eindringlich zur Geduld und Rücksichtnahme gegenüber Schwachen in der Gemeinde. Man muss die Leute erst belehren, ehe man etwas verändert. Und es gelang Luther mit diesen Predigten durchaus, die Wittenberger Reformation in ein ruhigeres Fahrwasser zu lenken. Wir hatten davon gehört. Luther scheint in Wittenberg mehrfach mit Storch und seinen Freunden gesprochen zu haben. Anfang April 1522 führte er ein letztes Gespräch mit den Zwickauer Propheten, in dem er ihrem ungestümen Drängen und theologischen Irrtümern entschieden entgegentrat. Am 12. April 1522 schreibt er darüber an seinen Freund Johann Lang in Erfurt: Der Prophet Markus, also Markus Stübner, zusammen mit den Zwickauer Propheten, wurde von mir gestraft, also zurechtgewiesen, und ermahnt. Unwillig gingen sie fort, Einer von ihnen geriet in solche Wut, dass ich niemals einen wütenderen Menschen gesehen habe als ihn. Soweit schreibt Luther an Lang. Danach verließen die Zwickauer Propheten Wittenberg. Niklas Storch ging zunächst nach Thüringen, wo er sich wie Münzer am Bauernaufstand beteiligte. 1525 taucht er dann in München auf, wo er in einem Hospital zunächst als unerkannter Fremdling starb, aber später nachgewiesen wurde, dass er das wohl gewesen ist. Unser nächster Punkt, Luther in Zwickau. Einen Monat nach Münzers Entlassung, also im Mai 1522, bekam Zwickau einen neuen Stadtpfarrer, Nikolaus Hausmann, geboren in Freiberg und auch dort gestorben. Hausmann war nicht nur Prediger, also Prädikant wie Egranus oder Münzer, das waren so Teilanstellungen, sondern er war Pfarrstelleninhaber und damit sozusagen der Vorgesetzte der ihm unterstellten Prediger. Hausmann war und blieb unverheiratet. Er war ein sehr ruhiger und besonnener Mann. Eine Johannesnatur, sagten seine Zeitgenossen. Also für die unruhigen Verhältnisse in Zwickau durchaus geeignet. Er hatte in Leipzig studiert, dort 1503 seinen Magister gemacht und war in Altenburg zum Priester geweiht worden. Nach 1517 schloss er sich der Reformation an und wurde 1519 zunächst Prediger in Schneeberg im Erzgebirge, bevor man ihn dann nach Zwickau berief, 1521. Ende April 1522 hielt sich Luther zu einem Besuch in Altenburg auf. Als der Zwickauer Rat davon erfuhr, schickte er einen Boten und bat Luther dringend, doch auch nach Zwickau zu kommen und hier zu predigen. Man erhoffte sich einen ähnlichen Erfolg wie in Wittenberg durch die Invokavit-Predigten. Luther gab dem Drängen nach und kam am 29. April 1522 auf einem Pferdewagen nach Zwickau. Er predigte dann in den nächsten 3 Tagen 4-mal in Zwickau. In 3 Tagen 4-mal. Von allen 4 Predigten gibt es kurze zusammenfassende Mitschriften, die in den Lutherausgaben abgedruckt sind. Zunächst am 30. April, am ersten Tag, predigte er vormittags und nachmittags im Franziskanerkloster. Das ist, wie gesagt, dieses, wo heute die Westsächsische Hochschule steht, da lag dieses Kloster, nicht etwa diese Grünhainer Kapelle. In beiden Predigten ging es um das Verhältnis von Glaube und Werke. Dabei betonte Luther vormittags grundsätzlich, dass er nichts gegen gute Werke der Christen habe, wie man es ihm unterstellte. Aber sie machen uns nicht selig. Dies geschieht allein aus Gnade durch den Glauben an Christus. Er, Christus, ist der Gnadenstuhl, wie es in Römer 3 heißt. Wallfahrten sind für die Seligkeit nicht nötig. Am Nachmittag war er wieder im Franziskanerkloster und predigte noch einmal. Da ging es darum, was der Glaubende aus Dankbarkeit gegenüber Gott und seinem Nächsten an Gutem tut. Dazu sind alle Christen berufen, dass sie Gutes tun ihrem Nächsten, weil sie durch den Glauben Priester sind. 1. Petrus 2, seine Priesterschaft, die Wohltaten Gottes verkündigen soll. Es ist also jedem Christen aufgetragen, Gottes Wort zu verkündigen. Allerdings betont Luther auch, dass damit nicht etwa jeder Christ mit dem öffentlichen Predigtamt beauftragt ist. Vor allem Frauen sollen nicht predigen, wenn Männer anwesend sind, sagt er in dieser Predigt, unter Hinweis auf 1. Korinther 14, Vers 34. Letzteres scheint in Zwickau damals ein aktuelles Problem gewesen zu sein. In den Laienkreisen konnten auch Frauen predigen. Das gab es. So neu ist das Thema nicht. Seine dritte Predigt hielt Luther vor der größten Zuhörerzahl am 1. Mai. Da gab es damals noch keine Mai-Demonstrationen. Und dies geschah von einem Fenster des Rathauses, des Zwickauer Rathauses aus. Den großen Balkon, den man heute am Rathaus hat, gab es damals noch nicht. Jetzt ist da so ein Balkon vorn dran. Die Fassade ist total verändert worden in späterer Zeit. Er predigte von einem Fenster des Rathauses aus Und nach Angaben des Chronisten waren 14.000 Zuhörer auf dem Hauptmarkt versammelt und in den angrenzenden Gassen. Und das, obwohl Zwickau selbst nur 7.000 Einwohner hatte, wie wir schon gehört hatten. Die große Stadtkirche St. Marien, die man sonst genutzt hätte, war damals im Umbau begriffen, also Baustelle. Es wurde gerade das Südschiff neu errichtet. Es war der Tag der Apostel Thomas und Philippus. Luther predigte über das Tagesevangelium Johannes 14, 1-14, wo es um Philippus und Thomas geht, und stellte dabei besonders in den Mittelpunkt, dass niemand zum himmlischen Vater kommt allein durch Christus. Diesen können wir zwar nicht mit unseren leiblichen Augen sehen, aber mit unseren geistlichen. Da kommt er auf Thomas zu sprechen und so weiter, die nicht sehen und doch glauben. Das, auf diese Stelle weist er damit hin. Am letzten Tag des Aufenthalts Luthers in Zwickau, am 2. Mai, predigt er auf dem Schloss Osterstein, was hier auf dem zweiten Bild zu sehen ist. In dieser Predigt ging er auf verschiedene Fragen ein, die in Zwickau diskutiert wurden, die ihm vorgelegt worden waren. Keiner müsse sich Gedanken machen um seine Vorherbestimmung, seine Prädestination. Wenn er im Glauben an Christus steht, ist er gerettet. Davon kann er ausgehen. Weiter ging es um die Taufe von Kindern, der man die Berechtigung nicht absprechen dürfe. Das haben wir schon gehört. Und schließlich ging es um die Frage, inwiefern man für Verstorbene beten darf. Luther sagt in dieser Predigt, dass er das nicht grundsätzlich ablehnt, führt den Kirchenvater Augustinus als Beispiel an, aber er warnt vor dem Missbrauch solcher Gebete für die Verstorbenen, dass es vor allen Dingen nicht zu irgendwelchen Totenbeschwörungen kommen dürfte, vor denen schon im Alten Testament gewarnt ist. Soviel zu den vier Predigten. Luther wohnte während seiner Tage in Zwickau in der Ratsschenke, die sich an der Ostseite des Hauptmarktes befand. Im Stadtarchiv ist die Quittung für seine Bewirtungskosten erhalten. Dort ist heute eine Gedenktafel an dem Gebäude angebracht, wo das damalige Haus stand. Das ist ja jetzt inzwischen ein erneuertes Haus. Und die Stadt Zwickau hat am Anfang Mai diesen Jahres das 500-jährige Jubiläum des Lutherbesuchs mit einem Festakt im Rathaussaal begangen. Die Tafel, die dort hängt, ist diese, die hier zu sehen ist an diesem Haus. Die Wirkungen der Lutherpredigten waren in Zwickau allerdings weniger nachhaltig als in Wittenberg. Auch in der Folgezeit gab es immer wieder Unruhen. So wurde zum Beispiel noch im gleichen Jahr einmal der Grünhainer Klosterhof von aufgebrachten Bürgern gestürmt, weil dort ein Bauer festgehalten und eingekerkert wurde wegen Zahlungsrückständen bei den Klosterabgaben. Wir kommen zum Schluss so langsam. Der Fortgang der Reformation in Zwickau ist noch kurz zu schildern. Da ist zunächst etwas zu sagen zur besonderen Rolle, die Pfarrer Hausmann dabei gespielt hat. Pfarrer Nikolaus Hausmann war, wie gesagt, seit Mai 1521 in Zwickau als Stadtpfarrer. Luther schätzte diesen besonnenen und ruhigen Mann sehr. Er war in der unruhigen Situation am richtigen Platz. Luther sagt von ihm: Was wir lehren, das lebt er. Er setzt das in die Praxis um, was Luther geschrieben hat. Später wurde Hausmann sogar Pate bei Luthers ältestem Sohn Hans. Als 1525 in der Zwickauer Umgebung 80 Bauern wegen der Beteiligung am Aufstand verhaftet wurden, setzte sich Hausmann erfolgreich für ihre Begnadigung ein. Hausmann stand im ständigen Briefwechsel mit Luther. Er wusste, dass Änderungen in der kirchlichen Organisation, zum Beispiel der Armenfürsorge oder bei den Pfarrgehältern, dringend nötig waren und auch in der Gottesdienstordnung. Aber er unternahm nichts eigenmächtig, sondern er holte sich immer wieder vorher Rat in Wittenberg. Seine Bitten um eine evangelische Gottesdienstordnung beantwortete Luther zunächst im Dezember 1523 mit seiner Schrift Formula Missae, die er Hausmann widmete. Das war noch die seit Jahrhunderten übliche lateinische Gottesdienstordnung, aus der aber alle missverständlichen und unbiblischen Elemente entfernt worden waren. Erst 1526 gab Luther dann seine deutsche Messe im Druck heraus also eine Gottesdienstordnung, der ganze Gottesdienst in deutscher Sprache. Was ist das hier? Entschuldigung, der Laptop braucht Strom. Das ist die Energiekrise. Live. Also 15.26 erscheint die deutsche Messe, die deutsche Gottesdienstordnung komplett in deutscher Sprache. In Zwickau wurde durch Hausmann am Palmsonntag 1523, am 20. März, der erste deutsche Gottesdienst gehalten. Immer mehr evangelische Prediger kamen auch nach Zwickau, manchmal nur zeitweise. Zu ihnen gehört zum Beispiel Friedrich Mikonius. Das war von der Jubiläumsfeier noch das Bild. Und das ist, hier ist Mikonius ganz links zu sehen und rechts ist die deutsche Messe abgedruckt. Friedrich Mikonius kam nach Zwickau und hat hier eine Zeit lang gepredigt, der spätere Superintendent von Gotha. Er wurde später Seelsorger im Johanneshospital und predigte am Ostersonntag 1524 in der St. Marienkirche. Mikonius schreibt in einem Brief an seine Freunde in Buchholz, Annaberg Buchholz, über das Zwickauer Gemeindeleben der damaligen Zeit folgendes. Ich wollte, ihr hättet sollen sehen, das göttliche, ehrliche, hitzige, das heißt begeisterte Wesen und Regiment und Ordnung, die hier ist. Würdet ihr hören und sehen, was ich die 8 Tage gesehen habe, euer Herz müsste vor Freuden springen und hüpfen. Es ist wahr, ich lüge nicht. Ich habe vor Freuden diese 8 Tage mehr geweint als zuvor in 14 Jahren. Man sieht und hört in der Kirche nicht ein irdisches, sondern ein himmlisches Volk. Da geht Gottes Wort, Glaube, Liebe, Lob, Preis und Regiment in vollem Schwange. Fließt alles mit Milch und Honig. Ich wollte, dass es des Evangeliums Feinde selbst hören und sehen sollten. Ich hoffe, ihr frecher Mund wird ihnen ein wenig dadurch gestopft. Nun wohlan, will Gott Hilfe und Gnade geben, will ich in Zwickau schier mit meiner Väter so viel wie möglich abkonterfeien, also beschreiben, dass jedermann richten, urteilen und erkennen kann, ob es wahr sei, dass man sie Ketzer schilt und damit lügt, sonderlich die, die am wenigsten davon wissen und es nie gesehen und gehört haben. Soweit Mikonius. 1525 erschien in Zwickau das erste städtische Gesangbuch der Reformation in Sachsen. Das ist dieses Zwickauer Gesangbuch, was hier zu sehen ist, ganz links. Ich habe ein Exemplar hier rumgegeben, ihr könnt es ja mal noch mit hintergeben. Das ist ein Faksimile-Nachdruck. Es enthält 24 Lieder, darunter 13 von Martin Luther. Gedruckt wurde das Buch bei Johann Schönsperger, der 1523 eine Druckerei in Zwickau eröffnet hatte. Seit 1525 drängte Hausmann beim neuen Kurfürsten Johann dem Beständigen auf die Durchführung von Visitationen in Sachsen. Der Zusammenbruch des alten Kirchenwesens brachte viele Übergangsprobleme mit sich. Die Pfarrer waren ungenügend ausgebildet, als Priester musste man damals ja nicht einmal Theologie studiert haben. Die Armenfürsorge brach an vielen Stellen zusammen, weil die Klöster und Stifte aufgelöst wurden. Und um die finanzielle Versorgung der Pfarrer, auch die finanzielle Versorgung der Pfarrer war nicht geregelt. Nach langem Hin und Her und einigem Drängen schrieb Melanchthon 1528 einen Unterricht der Visitatoren, also für Visitatoren, das ist das, was hier in der Mitte abgedruckt ist. Und nach einer ersten Testphase im Kurkreis Wittenberg liefen dann 1529 die Visitationen landesweit an. Hausmann war es auch, der Luther immer wieder darum bat, den Pfarrern und Hausvätern eine christliche Unterweisung in die Hand zu geben. Nachdem Luther selbst die Missstände und das verbreitete Unwissen in grundlegenden Glaubensfragen bei den ersten Visitationen miterlebt hatte, gab er 1529 seine beiden Katechismen heraus. Im Zuge der Visitationen wurde Nikolaus Hausmann 1529 als einer der ersten Superintendenten Sachsens eingesetzt. Er sollte die Aufsicht über die Pfarrer und Prediger der umliegenden Gemeinden führen. Noch etwas zu Stefan Roth. 1527 kam Stefan Roth nach Zwickau zurück, der vorher die Lateinschule geleitet hatte, und übernahm die Stelle eines Stadtschreibers. Dieses Amt hatte damals große Bedeutung. Die Stadtschreiber waren die rechte Hand der Bürgermeister, so eine Art Außenminister der Stadt. Sie erledigten nicht nur den offiziellen Briefwechsel, sondern führten auch Verhandlungen im Auftrag der Stadt. Stadtschreiber waren im 16. Jahrhundert hochgebildete Personen, meist studierte Humanisten. Stefan Roth beispielsweise besaß mehr als 6000 Bücher, die er bei seinem Tod der Stadt Zwickau vermachte. Diese bilden bis heute den wesentlichen Grundstock für die Ratsschulbibliothek, die im Städtischen Museum untergebracht ist. Roth hatte in Wittenberg geheiratet, als er dort zu weiteren Studien, postgradualen Studien, tätig war. Er hätte wohl Professor werden können, aber in diesen Jahren wurden dort keine Promotionen durchgeführt, erst ab 1533 wieder. Deshalb nahm er 1527 den Ruf seiner Heimatstadt an, hier Stadtschreiber zu werden. Seine Frau war mit dem Wechsel nach Zwickau nicht einverstanden. Sie wollte in Wittenberg bleiben, wo sie ihre Verwandten hatte. In Wittenberg hatte Roth teilweise als Privatsekretär Luthers gearbeitet. 1526-27 erschien unter seiner Aufsicht Luthers Kirchenpostille in drei Teilbänden. Kirchenpostille, das heißt ein Predigtbuch. Nachdem vorher Luthers Predigten oft ohne seine Einwilligung und teilweise verfälscht abgedruckt wurden, war Luther froh, nun mit Roth einen kompetenten Herausgeber gefunden zu haben. Er schrieb im Vorwort zu dieser Kirchenpostille: Es hat mir sehr wohl gefallen, dass mein lieber Freund, Magister Stefan Roth, sich derselbigen hat angenommen, sie zu bessern und zu rechtfertigen, auf dass sie in meinen Sermonen etwas ähnlicher würden und meinen Namen mit etwas besser Fug und Recht führten. Seit 1529 kam es dann aber zu Differenzen zwischen Pfarrer Hausmann und dem Zwickauer Rat. Dies führte dazu, dass es auch zwischen Luther und Stefan Roth zu einer tiefen persönlichen Entfremdung kam. Der Streit ging um die Entlassung von Predigern. Der Streit begann in der Mitte der 20er Jahre. Der Zwickauer Rat hatte 1523 den Prediger Paul Lindenau als Prediger an St. Marien berufen. Der Rat übte seit dem 15. Jahrhundert, also schon ein Jahrhundert vorher, das Patronat über die Predigerstellen aus. Das heißt, er sorgte für die Berufung und Bezahlung der Prädikanten. Da ist zu unterscheiden zwischen der Pfarrstelle selber, die vom nächstliegenden Bistum besetzt wurde, das war in dem Fall Naumburg, und den Prädikanten, die von der Stadt bezahlt und angestellt wurden, die Prediger. Lindenau war einer von den Predigern. Deshalb hatte der Stadtrat das Recht, ihn zu berufen. Er hatte das Patronat. Lindenau legte bei seiner Einführung in Zwickau Wert darauf, dass seine Berufung durch die ganze Gemeinde erfolgen müsse. So wie Luther es in seiner Schrift, dass eine christliche Gemeinde Macht und Recht habe, Prediger zu berufen und Lehrer zu beurteilen, 1523 empfohlen hatte. Der Zwickauer Rat gab diesem Wunsch bei Lindenau auch nach. Später führte dies leider dazu, dass Lindenau verächtlich auf andere, nicht so berufene Prediger herabschaute und das auch öffentlich kundtat. So kam es, dass die Gottesdienste der anderen Prediger kaum noch besucht wurden. Als Lindenau dann 1526 begann, in seinen Predigten die Ratsmitglieder öffentlich zu kritisieren, gelangten die Klagen über ihn bis nach Wittenberg. Luther schrieb damals daraufhin an Hausmann, er solle Lindenau ermahnen. Auch an Lindenau selbst schrieb Luther im Februar 1528, er solle sich davor hüten, angesehene Bürger zu beleidigen und dadurch Unruhe und Spaltung in der Gemeinde anzurichten. Leider änderte sich dadurch nichts. Inzwischen war der kurfürstliche Hof in Torgau eingeschaltet worden Und man entsandte den Amtmann Daniel Feilitsch und den Pfarrer Georg Spalatin aus Altenburg zur Schlichtung des Streites im März 1528. Dem Streit zwischen dem Prediger, Pfarrer und dem Stadtrat. Die Vermittler konnten allerdings nicht mit Lindenau selbst sprechen, weil dieser zuvor mit Hausmann nach Wittenberg abgereist war. Dort versuchte Luther, Lindenau zur Mäßigung zu bewegen, was aber auf Dauer nicht gelang. Nach Zwickau zurückgekehrt, lehnte Lindenau die von den Vermittlern vorgeschlagene neue Ordnung der Kirchensachen ab. In ihr war unter anderem das direkte Berufungsrecht der Gemeinde wieder etwas eingeschränkt worden. Dadurch würden, so sagte Lindenau nun, alte katholische Missbräuche, die man gerade abgeschafft habe, wieder eingeführt. Als keine Einigung möglich war, legte Lindenau am 27. Februar 1529 sein Amt nieder und ging weg von Zwickau. Damit hätte der Streit erledigt sein können. Dem war aber nicht so. Auf Luthers Empfehlung kam als Nachfolger für Lindenau Konrad Cordatus nach Zwickau. Er war mit Luther eng befreundet, ein fähiger Theologe, aber ein etwas kantiger Charakter. Er machte sich relativ schnell die Ratsherren zum Feind, indem er noch schärfer gegen die Stadtoberen zu Felde zog als sein Vorgänger. Der Stadtschreiber Stefan Roth schrieb damals in einer Beschwerde nach Wittenberg, dass Cordatus zwar das Wort Gottes lauter und rein predige, aber mit seiner Predigtweise Anstoß errege. Luthers Sekretär Georg Röhrer antwortete ihm im Auftrag Luthers und bat ihn um Mäßigung, indem er antwortete und an Roth schrieb, ich halte dafür, wenn Paulus oder Christus selbst predigen sollten zu Zwickau und stünd ihr Name dazu mit goldenen Buchstaben an ihrer Stirn geschrieben, wenn du ihre Person allein wolltest ansehen und nicht ihren Befehl und ihr Amt, so wirst du auch ihnen Feind sein. Die Zwickauer sind schon immer mit ihren Pastoren nicht zufrieden gewesen. Das hat eine lange Tradition, bis heute. Luther ergriff einseitig Partei für Cordatus. Das war nicht so gut. Er machte da keine gute Figur in diesem Streit. In einem Brief an Nikolaus Hausmann nannte er die Zwickauer satte und unbändige Säue, die wohl nur durch Mangel an Gottes Wort kuriert werden könnten, das heißt durch den Weggang der Pastoren. Cordatus und Hausmann begaben sich daraufhin zeitweise nach Wittenberg, um die Zwickauer ohne Pastoren schmoren zu lassen. Das Fass zum Überlaufen brachte dann aber ein dritter Fall. 1531 beurlaubte der Stadtrat ohne Abstimmung mit dem zuständigen Stadtpfarrer den Prediger Laurentius Soranus, der an der Katharinenkirche tätig war. Ihm wurden ehebrecherische Beziehungen vorgeworfen und deshalb schritt der Rat ein und entließ ihn. Wir kommen zum letzten, zum Abschluss des Streites. Luther war äußerst verärgert über die Zwickauer und nahm vor allem seinem ehemaligen Freund Stefan Roth seine Beteiligung an diesen Aktionen sehr übel. Nun schaltete sich der kurfürstliche Hof ein. Die Vertreter der Kontrahenten wurden nach Torgau bestellt, zu Kurfürst Johann dem Beständigen. Der Zwickauer Rat entsandte eine Delegation, unter anderem Bürgermeister Mühlpfort und ein Rechtsanwalt und so weiter. Aus Wittenberg reiste Luther selbst an, an seiner Seite Melanchthon, aber auch Hausmann und Cordatus kamen mit ihnen. Nach längeren Verhandlungen, in denen sich beide Seiten nichts schenkten, fanden die kurfürstlichen Räte einen Kompromiss, der den Anliegen beider Seiten gerecht werden sollte. Es sind im Wesentlichen zwei Punkte. Erstens sollten künftig im ganzen Land, im ganzen Kurfürstentum, keine Prediger- und Pfarrerberufungen ohne vorherige Anzeige und Genehmigung des Kurfürsten erfolgen. Es sollte also nicht mehr der Stadtrat einfach einen Prediger anstellen und berufen können, sondern es sollte immer erst zur Genehmigung beim Kurfürsten angezeigt werden. Und der zweite Punkt, der Kurfürst stimmte der Amtsniederlegung von Hausmann und der Entlassung von Cordatus durch die Zwickauer zu, weil eine gedeihliche Zusammenarbeit auf Dauer nicht mehr möglich war. Beide Seiten versuchten das natürlich als Erfolg für ihre Seite jeweils auszuschlachten. Es ist viel darüber spekuliert worden, warum dieser Streit so heftig eskalieren konnte. Das lag jedenfalls nicht nur an den eigenwilligen Charakteren der Beteiligten. Im Zentrum ging es um ein grundsätzliches Problem. Wie sollte das Verhältnis von Kirche und Staat neu geregelt werden, nachdem die alten kirchlichen Strukturen zerbrochen waren? Luther schrieb in einem seiner Briefe, um seine Position zu erläutern, Folgendes: Denn dieses, nämlich das Zwickauer Beispiel, könnte danach auch in anderen Städten einreißen. Meine Überzeugung ist aber, dass man soll die beiden Regimente, das Geistliche und das Weltliche, oder Kirche und Rathaus nicht vermengen. Sonst frisst eins das andere und kommen beide um, wie es unter dem Papsttum geschehen ist. Im Hintergrund stand also die Befürchtung, dass der Stadtrat sich anmaßen könnte, darüber zu bestimmen, was gepredigt werden durfte und sollte. Und diese Gefahr war in Zwickau durchaus gegeben. Da muss man Luther recht geben. Der Stadtrat trat hier sehr selbstbewusst und selbstherrlich auf. Die Herren waren stolz auf ihr Ansehen und ihren Reichtum. Sie sonnten sich gern ein wenig in dem Glanz, die wichtigste Stadt im Heimatland der Reformation zu sein. Schließlich war Zwickau nach Wittenberg die zweite Stadt Deutschlands, in der offiziell die Reformation eingeführt wurde. Wenn dieser Stolz dazu führte, dass man auch den Predigern vorschreiben wollte, was sie zu sagen haben oder nicht sagen durften, dann war eine Grenze überschritten, nämlich, dass das öffentliche Predigtamt eine von Christus selbst eingesetzte Institution ist. Wer ins Predigtamt berufen wird, tut seinen Dienst als Diener Christi, der ihn in dieses Amt beruft. Aber die Berufung erfolgt mittelbar, das heißt durch Menschen. Deshalb wählt und beruft eine Gemeinde den Prediger, der sie dann im Auftrag Christi mit Gottes Wort und Sakrament versorgt. In der damaligen Zeit wurde das Berufungsrecht der Gemeinde in der Praxis gewöhnlich durch die Patronatsherren als Berufene, als gewählte Repräsentanten der Gemeinde ausgeübt. Das stand durchaus nicht im Widerspruch zu Luthers Plädoyer für das Berufungsrecht der Gemeinde. Er sah die Gemeinde durch ihre Repräsentanten durchaus vertreten und hatte noch nicht unsere basisdemokratischen Vorstellungen, ja, dass möglichst die ganze Gemeinde in ihrer ganzen Breite da eine Stimme abgeben muss bei einer Pfarrwahl. Das konnte durchaus durch gewählte Repräsentanten geschehen und in dem Fall war der Stadtrat der Patronatsherr und konnte das tun. Man muss dabei bedenken, dass damals die meisten Leute kaum lesen und schreiben konnten. Deshalb war es sinnvoll, dass man dieses Berufungsrecht an Repräsentanten, an das Patronat delegierte. Die allgemeine Schulbildung, auch die Schulpflicht, sind erst eine Nachwirkung der Reformation. Dazu an anderer Stelle mehr. Bis zu diesem Punkt. Die letzte Sache, die ich genannt hatte, es geht um diese Grundsatzfrage, welche Rechte hat das öffentliche Predigtamt, welche Rechte hat der Stadtrat, hat er da reinzureden oder nicht reinzureden, ist eine hochinteressante und spannende Frage. Das ist eine Frage, die uns bis heute auch in unseren Gemeinden beschäftigt. Heute bestimmt nicht mehr der Stadtrat über den Pfarrer, heute wählt die Gemeinde ihren Pfarrer. Aber es ist auch da wieder dieses Spannungsverhältnis zu beachten und zu sehen. Der Herr Christus ist der Herr des Predigtamtes und setzt seinen Diener ein in diesen Dienst. Er tut es durch Menschen. Das heißt aber eben nicht, dass die Gemeinde zum Pfarrer sagen kann, das Brot ich esse, das Lied ich singe, also predige bitte schön das, was wir hören möchten, denn wir bezahlen dich ja. So funktioniert das Predigtamt nicht. Der Herr Christus sagt, was gepredigt wird. Aber die Gemeinde darf mithelfen und sie ist auch damit beauftragt, dass die, die das Evangelium lehren, sich vom Evangelium auch ernähren sollen. Ja, das ist ihre Aufgabe. Einer unserer früheren Pastoren hat es mal mit einem sehr schönen Bild gesagt. Der Pfarrer, der von der Gemeinde berufen wird, das ist so etwas wie ein Wecker. Ich kaufe mir einen Wecker, weil ich früh aufstehen muss, um rechtzeitig zur Arbeit oder in die Schule zu kommen. Schöne Sache. Ich liebe meinen Wecker. Aber wenn der Wecker früh klingelt, da könnte ich ihn an die Wand werfen. Und manche machen das auch, ja? Weil das mich ärgert, dass ich jetzt aufstehen muss und nicht weiter schlafen kann. Und so ist es bei der Gemeinde auch. Die Gemeinde beruft sich einen Pastor dazu, dass er ihr Gottes Wort zur Zeit und zur Unzeit vorhält, Gesetz und Evangelium. Und wenn er das tut, und jeder Pfarrer, der das tut, der kriegt Ärger in seiner Gemeinde. Denn er muss ihr auch das Gesetz vorhalten. Und das tut weh. Und das hören die Leute nicht gern. Das gehört keine Gemeinde gern. Da möchte man den Pfarrer gern an die Wand werfen, ja, und sagen, wir wollen dich nicht mehr. Predige uns mal schön Evangelium, das tut gut. So funktioniert das nicht. Der Herr Christus ist der Herr des Predigtamtes. Und wir sind dazu da, mitzuhelfen, dass das Predigtamt erhalten wird, auch für uns. Um diese Grundsatzfrage ging es Luther, das muss man mit beachten, wenn beim Streit da die Wellen so hoch schlagen, dass Luther die Zwickauer tolle Säue nennt oder sowas. Ja. Da war heftig verärgert und konnte da auch ziemlich von der Rolle sein. Aber es ging ihm um die Grundsatzfrage.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de